Kapitel 12, Vers 24 bis 26. Da steht: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach, und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Nur zur kurzen Klärung, hier steht ein Wort drin, dass wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das ist für uns in unseren Ohren etwas schwierig zu verstehen, wie man sein eigenes Leben hassen soll, wenn doch gleichzeitig in der Bibel steht, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Damit ist einfach gemeint, dass das, was Jesus ausmacht, seine Art, seinen Wille, seine Gedanken, dass man das viel wichtiger schätzt als das eigene Leben. Ja, und es wird auch im Folgenden dann deutlich. Ich möchte uns mit diesen Gedanken einladen, im Glauben mit Jesus den Weg durch seinen Tod zu gehen. Ist vielleicht eine etwas komische Aussage, aber genau dazu möchte ich euch ermutigen und uns ermutigen, im Glauben diesen Weg mitzugehen. Denn wenn wir diesen Weg im Glauben mitgehen, innerlich im Herzen, im Heiligen Geist, dann werden wir auch sein Leben empfangen. Denn der Weg zum Leben führt durch den Tod. Das ist das, was diese Bibelstelle zum Ausdruck bringt. Und Jesus benutzt dazu dieses Bild vom Weizenkorn. Man könnte wahrscheinlich auch jeden anderen Samen nehmen. Und was damit ausgesagt wird, ist oder gemeint ist, ein Blumensame oder ein Weizenkorn muss ja erstmal in der Erde angelegt werden, damit hinterher überhaupt ein Weizenhalm mit viel mehr Frucht dran auch entstehen kann. Ja, aber es braucht einen Samen, der in der Erde versenkt wird, in diesem Sinne dann auch sterben muss, ja, mal bildlich betrachtet, damit dann aus diesem Samen in der Erde, den man nicht mehr sehen kann, etwas Neues entstehen kann, was dann die eigentliche Frucht darstellt. Und dieses Bild bezieht Jesus auf sich selbst, aber nicht nur auf sich selbst, wie wir auch noch sehen werden, aber wir gucken uns zunächst mal an, was das auf ihn selbst bedeutet, auf ihn selbst bezogen. Und da möchte ich einfach die Frage stellen, warum musste Jesus sterben? Warum musste Jesus sein eigenes Leben geben, damit andere Menschen Leben bekommen? Die erste Antwort steht im Text, damit Frucht entsteht. Ja, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, so bringt es keine Frucht. Wenn Jesus nicht bereit ist, sein Leben für uns zu geben, dann kann nicht das entstehen, was Gott eigentlich damit geplant hat. Dann ist nicht das möglich, was wir als Menschen auch nötig haben. Und diese Frucht, die damit ja gemeint ist, und das steht jetzt nicht in dieser Bibelstelle, sondern an vielen anderen Stellen, diese Frucht, die durch den gestorbenen Weizenkorn entsteht, um dieses Bild einfach nochmal zu benutzen. Die Frucht ist die Freiheit von der Macht der Sünde. Die Frucht ist die Freiheit von der Macht des Todes, von dieser Endgültigkeit des Todes. Die Frucht ist, dass wir wiederhergestellt werden in das Ebenbild Gottes, das durch die Sünde in uns zerstört ist. Egal wie toll wir sind. Oder meinen, wie toll wir sind. Ja. Aber genau deswegen war es nötig, dass das Weizenkorn erst in die Erde fällt und dann etwas Neues daraus entstehen kann. Deswegen war es nötig, dass Jesus sich eins macht mit unserem Leben, dass er sich eins macht mit unseren Schwächen, dass er sich eins macht mit unseren falschen Wegen, dass er sich eins macht mit unserer Sünde. Und nachdem er sich eins gemacht hat mit uns, nimmt er das alles mit ans Kreuz, stirbt dort und nimmt das alles mit ins Grab. Und ich drücke das ganz bewusst auch so schrittweise und so bildhaft aus. Es ist nicht nur ein Bild, es ist tatsächlich passiert, aber für uns ist es wichtig, das so nachzuvollziehen, damit wir den Weg mitgehen können, den unsere Sünde mit Jesus gegangen ist. Ja, unsere Sünde ist diesen Weg mit Jesus mitgegangen. Die Frage ist, ob wir das wissen, ob wir das glauben, ob wir das für uns immer wieder nachvollziehen. Er nimmt sie mit ins Grab und zerbricht so die Macht der Sünde. Und es war nur so möglich. Weil die Sünde letzten Endes von Gott wegführt zur ewigen Trennung. Ja, letzten Endes eigentlich den Tod als Frucht hat. Deswegen identifiziert sich Jesus damit und stirbt für uns, um dieses Ding umzukehren, um eine andere, eine bessere Frucht entstehen zu lassen. Und das hat er als Gottes Sohn für uns getan. Jesus hat sein eigenes Leben verleugnet, damit ewiges Leben möglich wird. Ewiges Leben ist aber nur dann möglich, wenn die Sünde aus dem Weg geräumt wird. Und genau das hat Jesus getan, als er für uns gestorben ist und letzten Endes dann auch auferstanden ist. Die beiden Sachen kann man eigentlich nicht voneinander trennen. Und der Hebräerbrief in Kapitel 2, Vers 10 bringt es schön auf den Punkt. Ich springe da mit den Versen ein bisschen, könnt ihr in Kapitel 2 des Hebräerbriefes mal nachlesen. Da steht, Gott, für den alles geschaffen wurde und durch den alles ist, wollte nämlich viele Menschen als seine Kinder annehmen und sie in sein herrliches Reich führen. Jesus sollte ihnen den Weg dorthin bahnen. Das war seine Aufgabe. Jesus sollte ihnen den Weg dorthin bahnen. Doch dazu war es notwendig, dass er selbst durch das Leiden am Kreuz zur Vollendung gelangte. So entsprach es dem Willen Gottes. Und dann später, die Kinder aber sind wir, Menschen aus Fleisch und Blut. Christus ist nun auch ein Mensch geworden wie wir, um durch seinen Tod dem Teufel als dem Herrscher über dem Tod die Macht zu entreißen. Und so hat er alle befreit, die ihr Leben lang in der Furcht vor dem Tod gefangen waren. Denn Jesus ist ja nicht um die Engel besorgt, ihm geht es um die Menschen, um die Nachkommen von Abraham. Deshalb musste er uns, seinen Brüdern und Schwestern, auch in allem gleich werden. Und dadurch konnte er ein barmherziger und zuverlässiger Hoherpriester für uns werden und sich selbst als Sühneopfer für unsere Sünden Gott darbringen. Denn weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Jesus, das Weizenkorn, musste sterben, weil sonst bringt es keine Frucht. Wenn es nicht stirbt, bleibt es allein. Jesus hätte sein ewiges Leben für sich alleine gehabt und genau das wollte er nicht. Und das, was Jesus da getan hat, das betrifft uns alle. Es betrifft uns ohne Unterschied. Es betrifft uns in Bezug auf unsere Persönlichkeit, auf unseren Charakter, auf unser Alter, auf unsere Bildung, ist egal, ja. Es betrifft uns alle, egal was für einen Hintergrund wir haben. Wir kommen alle als Sünder. Das ist so unpopulär, wenn man das sagt. Aber es ist so. Und an der Stelle, wenn ich das sage, ist es nicht entscheidend, was wir alles falsch gemacht haben, sondern wir alle als Menschen haben die Neigung, unser eigenes Ding zu machen. Da ist nicht so entscheidend, ob du dies gut gemacht hast oder das oder ob ich ein bisschen mehr gut gemacht habe oder ich ein bisschen weniger gut gemacht habe und du dann besser dastehst als ich. Das ist nicht entscheidend, sondern wir alle tragen in uns dieses Samenkorn, diesen Samenkorn der Unabhängigkeit von Gott. Das ist das eigentliche Ding. Und deswegen müssen wir genauso wie Jesus diesen Weg nachvollziehen. Ja, dieses Samenkorn der Unabhängigkeit, es muss sterben, damit eine neue Frucht in unserem Leben entstehen kann, und zwar in jedem Bereich unseres Lebens. Ob wir uns also für richtig oder für falsch halten, es betrifft uns alle ohne Unterschied. Und die Einladung ist, dass wir diesen Weg mit Jesus mitgehen, im Glauben. Und wir müssen es nur im Glauben tun. Wir müssen nicht tatsächlich sterben für unsere Sünde. Wir müssen irgendwann sterben. Aber das heißt nicht, dass wir dann für immer von Gott getrennt sind. Aber wir dürfen frei werden von der Sünde, damit wir für immer mit Gott zusammen sind. Aber der Weg dahin ist, dass dieser alte Samenkorn in uns wirklich stirbt. Und das müssen wir nur im Glauben nachvollziehen. Ist das nicht ein Vorrecht? Ich glaube, dass uns das nicht wirklich bewusst ist, was das für ein Vorrecht ist. Ja, das merke ich bei mir selber manchmal, wie selbstverständlich das ist. Man gewöhnt sich so ans Christsein. Wir müssen es nur im Glauben tun. So ein großes Vorrecht. Und im Kolosserbrief steht dazu Folgendes. Kapitel 2, Vers 11. Durch euren Glauben an Christus habt ihr euer altes, sündiges Leben aufgegeben. Nun seid auch ihr Beschnittenen, nicht durch eine äußerliche Beschneidung, wie Menschen sie vornehmen, sondern durch die Beschneidung, wie ihr sie durch Christus erfahren habt, nämlich am Herzen. Damit meine ich die Taufe, die euer altes Leben beendet hat, und durch sie wurdet ihr mit Christus begraben. Das ist so ein Geheimnis, was manchmal echt schwer zu durchschauen ist. Einfach nur ganz kurz. Das, was wir einmal in der Taufe ausdrücken, nämlich dass unser alter Mensch mit Christus begraben ist, das müssen wir jeden Tag neu eigentlich verwirklichen. Das heißt nicht, dass in der Taufe jede Sünde von uns jetzt keinen Zugang mehr zu unserem Leben hätte oder dass wir danach so völlig abgeklärt wieder auftauchen und alles easy ist. Ja, das wäre ein Missverständnis. So nach dem Motto, einmal untertauchen und das, was hinterher überbleibt, ist alles von Gott. Das ist damit nicht gemeint. Sondern die Taufe ist der Anfangspunkt von einem Prozess, wo wir jeden Tag unsere Taufe neu leben. Und zwar im Glauben. Wo wir für uns annehmen, mein alter Mensch ist mit Christus gestorben. So wie Jesus für mich diesen Weg gegangen ist, so gehe ich mit ihm immer wieder diesen Weg. Aber im Glauben, im Geist. Und die Frage ist, bin ich bereit, alles in meinem Leben ans Kreuz zu geben? Bin ich bereit, einzusehen, dass jede Sünde, alles, was in meinem Leben irgendwie nicht dem Ebenbild Gottes entspricht, bin ich bereit zu sehen, dass Jesus das eigentlich schon ans Kreuz getragen hat? Ich muss das nicht selber machen. Ich muss das nicht nochmal durch mein Gebet wiederholen. Es geht nur darum, es innerlich zu erkennen, zu verstehen. Bin ich bereit, alles dahin zu geben, auch das, was ich für gut und richtig halte? Nur wenn wir bereit sind, unser Leben loszulassen, im Grab zu lassen, werden wir auch seine Auferstehung erleben. Wie das hier steht, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Und dann geht Jesus noch einen Schritt weiter. Er sagt nämlich, wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach, und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, so wird mein Vater ihn ehren. Ich bin ja, bis ich 18 war, katholisch groß geworden. Und für mich war der Kreuzweg eine alljährliche Geschichte. Und jetzt weiß ich, dass wir hier eine sehr gemischte Gruppe sind und manche haben gar keine Erfahrung mit katholischer Kirche oder Kreuzweg gemacht, manche haben schlechte gemacht und manche haben neutrale oder gute oder wie auch immer. Ich habe für mich nie was Schlechtes damit empfunden und deswegen habe ich da auch so einen etwas entspannteren Umgang mit dieser ganzen Thematik. Aber was ich auch selber erlebt habe, war, dass dieses Ritual des Kreuzweges, was man in der Fastenzeit oft abgegangen ist, dann hat man sich, ich glaube, es waren 14 Stationen des Leidensweges Jesu, die hat man sich angeschaut und Gebete gesprochen und so weiter. Das kann genauso wie ein Vaterunser oder sonst was oder auch ein Lobpreislied, kann zu einer ziemlich hohlen Geschichte werden. Ja, das kann ziemlich leblos werden. Aber der Gedanke dahinter, der bei mir hängen geblieben ist, ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Denn man, wenn man es richtig macht, nimmt man sich so einen Kreuzweg nicht deswegen vor, weil man sich selber geißeln will oder irgendwie schlechte Laune bekommen möchte. Ja, sondern den macht man sich bewusst, weil man etwas im Glauben nachvollziehen will, was Jesus für einen getan hat und was für mich wichtig ist. Dafür ist es da. Und an der Stelle, ich möchte auf diesen Gedanken gleich zurückkommen, möchte ich einfach nochmal, dass wir sehen, was Jesus da eigentlich gemacht hat. Ja, er sagt ja, wenn jemand ihm nachfolgen oder wenn jemand ihm dienen will, dann sollen wir ihm nachfolgen. Was heißt das denn? Im Nachfolgen heißt ja jetzt nicht in erster Linie, dass wir immer an den richtigen Orten sind, wo Jesus auch ist. Das ist ja nicht geografisch gemeint. Ja. Wollte Jesus, dass du heute hier bist, oder wollte Jesus, dass du in einer anderen Gemeinde bist, oder will Jesus, dass du morgen am nächsten Dienstag meinetwegen wieder an deinem Arbeitsplatz bist oder nicht, das ist nicht das Thema an der Stelle vom gesamten Inhalt, sondern es geht um Haltung. Wenn Jesus sagt, wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen, dann heißt das, dass wir bereit sind, innerlich von der Haltung her dieselben Wege zu gehen, dieselben Haltung anzunehmen, dieselbe Art anzunehmen, wie Jesus das gemacht hat. Das ist herausfordernder. Da geht es nicht nur darum, zur richtigen Stelle am richtigen Ort zu sein, sondern da geht es um einen Charakter, um eine tiefe Charakterveränderung. Da geht es darum, etwas loszulassen. Da geht es darum, seinen Leidensweg mitzugehen, sich seine Haltung anzueignen. Aber wenn wir bereit sind, diesen Weg zu gehen, dann sagt Jesus, dass der Vater solche Menschen ehren wird. Ehren wird, nicht ehren, ehren. Ja? Wie wurde denn Jesus vom Vater geehrt? Wir müssen nur zwei Verse weiterlesen. Dann lesen wir, wie Gott, wie auch immer er das hingekriegt hat, im Beisein seiner Jünger zu Jesus spricht und bestätigt, dass er der Sohn Gottes ist und wieder verherrlicht werden wird. So wie das schon mal an anderer Stelle ganz am Anfang des Dienstes auch geschehen ist. Und das passiert hier an dieser Stelle wieder. Gott stellt sich zu seinem Sohn vor dem gesamten Publikum, das in dieser Situation vorhanden war. Ja? Er ehrt ihn dadurch, dass er ihn von dem Tode auferweckt, weil er bereit war, alles hinzugeben. Er ehrt ihn dadurch, dass er seinen eigenen Sohn zu sich wieder in den Himmel nimmt. Und auch wir sollen geehrt werden, auf eine bestimmte Art und Weise. Dadurch, dass Frucht in unserem Leben entsteht, wenn wir bereit sind, diesen Weg des Loslassens mitzugehen, diesen Weg des, wo Jesus einfach wichtiger ist als alles andere, wo wir bereit sind, diesen Sterbensweg nachzuvollziehen, wo dieser alte Samenkorn der Unabhängigkeit und was wir alles für gut und richtig halten, wo dieser alte Samenkorn einfach abstirbt. Ja? Da will Gott uns ehren mit Frucht, mit seiner Zustimmung, dass er sich zu uns stellt und mit Auferweckungserfahrungen in unserem Leben. Und damit meine ich jetzt nicht in erster Linie vom Tod auferweckt, sondern wo wir innerliche Auferweckungs- oder Auferstehungserfahrungen brauchen, wo wir merken, was für eine Kraft Gott hat, um uns zu verändern. Ja, das ist Evangelium. Und dazu möchte ich uns ermutigen, und dieser Text fordert uns dazu heraus, nachzufolgen und geehrt zu werden. Und ich möchte uns jetzt, wenn wir ins Abendmahl reingehen, ich möchte euch einladen, dass wir uns vorstellen, wie Jesus am Kreuz hängt. Tatsächlich passiert, darf man sich vorstellen. Wie er aussah, ist nicht so entscheidend. Ja, aber dass wir uns das bewusst machen, der hing da wirklich. Und der meinte mich, der meinte dich. Und stell dir vielleicht vor, wie er wirklich in dein Herz hineinschaut, weil er dich kennt. Ja, wie er dich anschaut, wie er dich liebt, obwohl er deine Sünde kennt. Und gleichzeitig erleidet er genau die Strafe, die die Konsequenz unseres eigenen Lebens wäre. Ja. Er hängt da am Kreuz und sein Blick sagt nur, ich hab dich lieb, ich tue es für dich. Stell dir vor, wie er dann seinen Geist aushaucht und begraben wird. Wie er begraben wird mit deiner Sünde, mit deiner Vergangenheit, mit allem, was wir für richtig und falsch halten. Es ist begraben. Ein für alle Mal begraben. Und wenn wir diesen geistlich verstandenen Kreuzweg gehen in unserem Herzen, dann wird es zu einer geistlichen Kraftwirkung. Dann ist der Geist der Auferstehung nicht weit. Da passiert etwas. Und ich möchte uns einladen, solche innerlichen Wege immer wieder zu gehen und nichts auszusparen. Ich glaube, dass er sich dazu stellen wird. Ja, ich möchte jetzt Michael und Simone bitten, dass Michael da vielleicht und Simone da, wie auch immer, an den Abendmahlstischen steht. Und dann wollen wir in kleinen Gruppen gleich zum Abendmahl kommen. Ich werde nochmal beten und ich werde nochmal den Bibelvers vorlesen, den ich am Anfang vorgelesen habe. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Danke, Vater, für deine Gegenwart. Danke, dass du uns Jesus vor Augen malst. Das, was er getan hat, das, was das bedeutet. Danke, dass du uns die Bedeutung dessen, was Jesus getan hat, immer mehr entdecken lässt. Danke, dass wir immer mehr entdecken dürfen, was es heißt, dass unsere Sünde schon begraben ist. Danke, dass wir immer mehr lernen dürfen, sie da zu lassen, wo sie hingehört, ins Grab. Und Jesus, ich erhebe dich über diesem Abendmahl. Ich erhebe deinen Namen. Und ich bete, dass wir in dieser Zeit des Abendmahls wirklich deine Liebe sehen, deine Kraft sehen.